Ein herzliches Grüß Gott sagt Ihnen Regina Frei. Schön, dass Sie jetzt eingeschaltet haben auf Radio Horeb und Radio Maria zur Sendung Höre Israel. Bei dieser Sendung bereiten wir uns ganz besonders auf den kommenden Sonntag vor. Wir betrachten die beiden Lesungstexte und das Evangelium vom kommenden Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie das mitverfolgen möchten zu Hause, vielleicht haben Sie eine Bibel zur Hand oder ein Schott-Messbuch. Wir sind am kommenden Sonntag im 14. Sonntag im Jahreskreis. Das ist, wenn Sie ein Schott-Messbuch, so ein kleines, haben zum Mitlesen, Seite 512 im Lesejahr 10. Und wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, werde ich Ihnen die Bibelstellen sagen, damit Sie zu Hause mitlesen können. Die Vorbereitung auf den Sonntag, eine Auslegung der Lesungs- und Evangelientexte. Heute ist unser Referent Pfarrer Viktor Hürlimann. Er ist uns zugeschaltet aus Erstfeld in der Schweiz. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hürlimann.
Grüß Gott allerseits.
Herr Pfarrer, bevor wir starten, die Texte zu lesen und zu betrachten, möchten wir doch mit einem Gebet beginnen.
Ja, ich nehme Gebet zum Heiligen Geist vom Heiligen Augustinus. Atme mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke. Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue. Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte. Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nie mehr verliere.
Amen. Wir beginnen nun gleich mit dem ersten Text, mit der ersten Lesung. Die findet sich für den kommenden Sonntag aus dem Buch Jesaja, und zwar Jesaja Kapitel 66, die Verse 10 bis 14. Wenn Sie also mitlesen möchten zu Hause im Alten Testament, das Buch Jesaja Kapitel 66, die Verse 10 bis 14. Dort lesen wir: Freut euch mit Jerusalem, jubelt in der Stadt, alle, die ihr sie liebt. Seid fröhlich mit ihr, alle, die ihr über sie traurig wart. Saugt euch satt an ihrer tröstenden Brust, trinkt und labt euch an ihrem mütterlichen Reichtum. Denn so spricht der Herr: Seht her, wie einen Strom leite ich den Frieden zu ihr und den Reichtum der Völker wie einen rauschenden Bach. Ihre Kinder wird man auf den Armen tragen und auf den Knien schaukeln. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost. Wenn ihr das seht, wird euer Herz sich freuen und ihr werdet aufblühen wie frisches Gras. So offenbart sich die Hand des Herrn an seinen Knechten. Soweit der Text der ersten Lesung vom kommenden Sonntag aus dem Buch Jesaja, Kapitel 66, die Verse 10 bis 14. Wir hören nun die Gedanken von Pfarrer Hürlimann dazu.
Wie bereits gesagt, die Lesung stammt aus dem Buch Jesaja, und zwar aus dem Schlusskapitel. Jesaja war ein Prophet in Juda und wirkte in der Zeit der großen Bedrohung durch die Assyrer. Sein Name ist Programm, denn er bedeutet, Jahwe ist Hilfe. Jesaja selber stammte wohl aus einer vornehmen Jerusalemer Familie und setzte sich ein für die Reinheit des Glaubens an Jahwe. Er wehrte sich für die Heiligkeit Gottes. Schließlich geht ja auch das Sanctuslied auf Jesaja 6 zurück. Heilig, heilig, heilig. Dazu, zu dieser Abwehr oder dieses Schutznehmen der Heiligkeit Gottes gehört die Kritik am veräußerlichten Kult und an sozialen Missständen. Die Devise von Jesaja lässt sich in etwa so zusammenfassen: Israel soll auf Jahwe vertrauen, dann braucht es sich weder vor der Gegenwart noch vor der Zukunft zu ängstigen. Zwar droht Jesaja ein Strafgericht an, aber er verheißt auch das Kommen des Messias, sodass Jesaja in der Advents- und Weihnachtszeit des Öfteren in der Liturgie vorgelesen wird. Nun zu unserem Text. Es ist umstritten, ob der letzte Teil des Buches Jesaja von Jesaja selber stammt oder von sonst einem inspirierten Autor, der auf den Spuren des großen Propheten sich bewegte. Das ist für uns allerdings jetzt nicht entscheidend. Wichtig ist, dass dieser Text wahrhaftig inspiriert ist, das heißt, er wurde verfasst unter der Einwirkung des Heiligen Geistes. Wir werden uns deshalb weniger darum kümmern, wann und unter welchen Umständen dieser Text entstanden ist, sondern einfach hinhören, was Gott uns damit sagen will. Der Text beginnt mit "Freut euch". Freut euch, das hören wir im Grunde genommen gern. Immer oder meistens. Denn wenn uns etwas bedrückt, uns etwas die Laune verdorben hat, dann kommt uns eine Aufforderung zur Freude eher wie Spott und Hohn vor. Jedenfalls stellt sich die Freude nicht automatisch ein und es braucht vielleicht noch doch auch einige Überzeugungskunst und Überzeugungskraft, die Freude zu wecken. Jesaja scheint genau in eine solche Situation hineinzusprechen. Denn er gibt eine ganze Reihe von Gründen an, weshalb man sich jetzt mit Jerusalem freuen solle, nachdem man doch über Jerusalem traurig war. Jerusalem erhält Frieden, Shalom, den Reichtum der Völker. Und deswegen wird Jerusalem reich sein an Lebensmitteln und in Jerusalem wird man Trost erfahren. Die Kinder werden auf den Armen getragen und das bedeutet wohl zweierlei. Erstens, Kinder sind immer ein Zeichen der Hoffnung. Also es gibt Kinder, es gibt wieder Kinder vielleicht sogar. Und wenn man sie dann auf den Armen trägt, dann muss das ja vielleicht noch nicht allzu viel bedeuten, aber es kann durchaus auch als Hinweis verstanden werden, dass das Verhältnis jetzt wieder ein herzliches und inniges ist zwischen Eltern und Kindern. Und das wird dann noch unterstrichen, wenn es heißt, dass man die Kinder auf den Knien schaukelt. Dafür hat man in Zeiten des Krieges und der Not wohl kaum Zeit und vielleicht auch keine Lust. Nun, was hat dieser Text heute mehr als 2000 Jahren nach seiner Entstehung noch zu sagen? Es gilt ein ganz besonderes Detail zu unterstreichen. Die Gründe dieser neuen Freudenzeit entstammen nicht auch einfach aus einem schicksalshaften Umstand, sondern sie sind ausdrücklich von Gott geschenkt. Es heißt, ich leite. Es heißt, ich tröste euch. Wie oft nehmen wir die Wohltaten Gottes nicht mehr wahr? Wir halten sie für selbstverständlich, aber sie sind es nicht. Das wird uns dann leider erst bewusst, wenn ein Unglück, eine Katastrophe passiert. Aber genau da fragen dann viele, wo war Gott? Wie kann Gott das zulassen? Ich will diese Art zu fragen nicht einfach schlecht machen. Denn sie kommt ja auch gerade im Buch der Psalmen immer und immer wieder vor. Aber als gläubige Menschen dürfen wir hier nicht stehen bleiben. Vielleicht auch deshalb wird die Freude in unserem Text nicht einfach irgendwie angeboten. Ihr könnt euch mal freuen, wenn ihr dann wollt, sondern die Freude wird befohlen. Freut euch. Dieser Befehl, sich zu freuen, taucht in der Heiligen Schrift an mehreren Orten auf. Am bekanntesten dürfte sicher die Stelle im Philipperbrief sein, wo Paulus ausruft, freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich euch, freut euch, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Herr ist nahe. Wir sehen auch hier im Philipperbrief, Grund zur Freude ist nicht einfach etwas, irgendetwas, sondern der Grund zur Freude ist Gott selber. Es ist seine Nähe. Jesaja spricht von der Zukunft. Die Frage ist, wann treffen die Verheißungen ein? Oder sind sie am Ende schon eingetroffen? Natürlich erwarten wir als Christen nach wie vor die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Aber eben die Wiederkunft, nicht einfach die Ankunft. Und das heißt, Christus ist ja schon gekommen. Er ist aber nicht einfach gekommen, sondern auch geblieben in der Eucharistie. Darum hat der Christ immer Grund zur Freude, an und für sich. Nicht, weil der Christ etwa blauäugig wäre, die Unglücke und Katastrophen klein und schön redet, sondern einfach, der Herr ist da. Der Herr ist nahe. das ist ja nicht wenig. Halten wir nochmals die Verheißungen von Jesaja ganz klar vor Augen. Wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Das heißt, die Mutter kann das Kind nicht einfach gesund machen, kann ihm nicht einfach die Schmerzen nehmen. Aber wir wissen also alle, wie gut tut das einem Kind, wenn es von der Mutter geherzt, wenn es getröstet wird. Und genauso müssen wir uns das Verhältnis zwischen uns und Gott vorstellen. So herzlich soll es sein. Und so herzlich ist es jedenfalls von Gott her auch gemeint. Wir wollen darüber ein bisschen nachdenken und hören ein Stück Musik.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria. Jetzt mit der Sendung Höre Israel, die Vorbereitung auf den Sonntag. Mein Name ist Regina Frei und heute ist unser Gast, unser Ausleger der Bibelstellen, Pfarrer Viktor Hürlimann aus Erstfeld in der Schweiz. Im ersten Teil hat er uns nun einige Gedanken zu der ersten Lesung mitgegeben. Eine wunderbare Lesung aus dem Buch Jesaja, Kapitel 66, die Verse 10 bis 14, wo es heißt, freut euch mit Jerusalem und diese Zusage, wie eine Mutter ihren Sohn tröstet, so tröste ich euch. Jetzt fahren wir fort mit der zweiten Lesung vom kommenden Sonntag. Es ist der 14. Sonntag im Jahreskreis. Wenn Sie mitlesen möchten, das können Sie tun, entweder in einem Shot auf der Seite 513 aus dem Lesejahr C oder in Ihrer Bibel. Die zweite Lesung stammt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater, Kapitel 6. 14 bis 18, also der Brief an die Galater, das Kapitel 6, die Verse 14 bis 18. Dort hören wir: Brüder, ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn es kommt nicht darauf an, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern darauf, dass er neue Schöpfung ist. Friede und Erbarmen komme über alle, die sich von diesem Grundsatz leiten lassen, und über das Israel Gottes. In Zukunft soll mir niemand mehr solche Schwierigkeiten bereiten, denn ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder. Amen. Soweit die zweite Lesung vom kommenden Sonntag. Das ist der Brief des Apostels Paulus an die Galater, Kapitel 6, die Verse 14 bis 18. Hören wir dazu nun die Gedanken von Pfarrer Hürlimann.
Ja. Auch die zweite Lesung aus dem Galaterbrief entstammt dem Schluss dieses Briefes. Wie vorhin bei Jesaja war es das letzte Kapitel. Paulus präsentiert uns hier so etwas wie eine Zusammenfassung des ganzen Galaterbriefs, der ja auch nicht ganz so lang ist. Einfach so zur Erinnerung: Paulus hatte den Galatern das Evangelium verkündet auf seiner Missionsreise. Doch kurze Zeit nach seiner Predigttätigkeit kommen einige und verwirren die heidenchristlichen Galater mit der Lehre, dass sie, um das Heil zu erlangen, auch beschnitten werden müssten. Paulus setzt seine ganze Autorität in die Waagschale, um ihnen zu sagen, das Evangelium, die Heilstat Christi, das genügt vollkommen. Die Beachtung der mosaischen Vorschriften braucht es nicht, um gerettet zu werden. Und nun zum Text. Er fängt an mit dem Satz, ich will mich allein des Kreuzes Jesu Christi, unseres Herrn, rühmen. Dass das Heil allein durch das Kreuzleiden und durch die Auferstehung Jesu Christi gewirkt wird, ist so etwas wie der Kern der ganzen paulinischen Verkündigung. Man kann sich hier natürlich fragen, warum Paulus jetzt nur das Kreuz erwähnt und nicht auch die Auferstehung. Da würde ich gar nicht zu viel dahinter sehen, sondern es ist zu vermuten. Es passt einfach auch zum Gedankengang, denn es kommt nachher etwas ganz Wichtiges, nämlich auch ich bin der Welt gekreuzigt worden und die Welt ist für mich gekreuzigt worden. Also das Kreuz steht da, das Kreuz Christi, und ist so etwas wie ein Wegweiser oder einfach etwas, das dazu führt, auch selber das Kreuzesleiden unter anderem Vorzeichen natürlich auf sich zu nehmen. Das heißt, man ist tot für das, was schlecht ist in der Welt. Mit Welt ist hier nicht einfach die Schöpfung gemeint, sondern wie so oft in der Bibel ist hier einfach gemeint, das, was in der Schöpfung verdorben ist und auch verdorben macht. Man hat dem Christentum oft vorgeworfen, es sei leibfeindlich und der Welt gegenüber sowieso negativ eingestellt. Ein Text, wie wir ihn eben gehört haben, mag diesen Eindruck noch verstärken. Natürlich gab es und gibt es immer wieder Christen, die in der Welt nur Böses und zur Sünde Verleitendes sehen. Das ist sicher falsch und nicht christlich. Vor allem, wenn man sieht, wie Jesus den Festen und den Schönheiten der Schöpfung durchaus viel Positives abgewinnen konnte. Aber es wäre natürlich auch falsch, alles und jedes in der Welt blauäugig als optimal zu betrachten und zu taxieren. Es ist längst nicht alles gut und nicht alles führt uns automatisch zu Gott hin. Einiges lässt mich auch nicht einfach neutral, sondern führt mich von Gott weg. Ja, seien wir da mal ehrlich, es ist so. Sicher ist es immer wieder richtig, der Welt gegenüber eine kritische, jedoch auch eine nicht ablehnende Position einzunehmen. Das führt dann unweigerlich dazu, dem einen oder anderen ein nicht zu großes Gewicht zu geben, also eine gewisse Gelassenheit an den Tag zu legen. Paulus erwähnt hier explizit das Beispiel der Beschneidung. Diese verliert unter anderem auch deshalb an Relevanz, weil es darauf ankommt, eine neue Schöpfung zu sein. Natürlich, die Beschneidung wurde von den Judenchristen zu stark unterstrichen, jedenfalls von einigen, und die meinten, es sei heilsnotwendig, aber Paulus sagt, nein, das ist nicht heilsnotwendig. Heilsnotwendig ist eben, eine neue Schöpfung zu sein, durch den Glauben an Jesus Christus, den Erlöser, der gekreuzigt worden ist und auch wieder auferstand. Und wie sollen wir das jetzt nun für uns anwenden? Die Zeiten, wo einem die Beschneidung aufgedrängt worden ist, die sind längst, wirklich längst vorbei. Aber seien wir mal ehrlich, jeder von uns, oder die meisten jedenfalls von uns, hängen an Dingen, Haltungen, Gewohnheiten, denen wir eine gewisse Wichtigkeit geben. Für jemand mag es wichtig sein, dass das Auto ganz rechts in der Garage steht oder der Kaffeekrug Richtung Osten schaut. Banalitäten, Dummheiten, aber da wird oft darum gestritten. Und für wieder andere ist Elvis Presley der King, und zwar nicht nur von Rock'n'Roll. Andere verehren Mozart, fast wie einen Halbgott. Fragen wir uns im Innern, worüber habe ich mich in den letzten paar Tagen ereifert? Und, zweite Frage, war das nötig? Ich will überhaupt nichts, oder ich habe überhaupt nichts gegen Hobbys und Vorlieben. Aber alles bitte mit Maß. Alles immer auch auf dem Hintergrund, wir sind neue Schöpfung. Und vor allem immer wieder überlegen, wenn es deshalb zu Streit und Missmut kommt, dann lassen wir es doch mal sein. Denn wir sind neue Schöpfung, das ist das Entscheidende. Und nicht, ob das Auto links oder rechts in der Garage steht und der Teekrug Richtung Osten schaut. Es tönt zwar ziemlich einfältig, was ich jetzt sage, aber wir wissen, das sind Streitpunkte, leider. Im religiösen Leben, das sind meistens auch etwa so. Natürlich wird da dann und wann gestritten über Glaubenssätze. da ist es wichtig, dass man hinsteht und sich den Angriffen stellt. Etwa, wenn die heiligste Eucharistie verleugnet oder verspottet wird, oder die wahre Gottheit und Menschheit Christi, oder der göttliche Ursprung der Heiligen Schrift verleugnet wird. Aber meistens sind unsere religiösen Streitigkeiten von geringerer Relevanz. Da geht es um Vorlieben. Da kommt es vor, dass das eine Lied im Gottesdienst nicht sonderlich bekannt ist. Und schon heißt es, hier werden nur unbekannte Lieder gesungen. Und die Glaubenskrise ist perfekt. Oder es wird ein altes Lied genommen, eines, das halt alle kennen, und dann heißt es, vielleicht aus einer anderen Ecke, wie langweilig, immer das gleiche Lied. Und wie herrlich lässt sich über die korrekte Form den Rosenkranz zu beten streiten. Nun, ich will nicht noch weiter ausholen. Ich denke, jeder von uns kennt so seine Beispiele, seine Mücken und seine Flöhe. Und ich erinnere einfach noch einmal an das Wort des Paulus, es kommt darauf an, neue Schöpfung zu sein. Wenn wir das beherzigen, dann bereiten wir unseren Mitmenschen auch weniger Ärger. Und wenn Paulus am Schluss unseres Abschnittes sagt oder schreibt, ich trage die Zeichen Jesu an meinem Leib, dann mag das ein Hinweis sein auf mögliche Stigmata. Darüber können wir nicht so richtig Auskunft geben. Aber jedenfalls bedeutet es, dieser Paulus leidet für Christus. Und seine Worte sind nicht einfach ein Blabla. Und das ist ja wahrscheinlich schlussendlich wiederum das Entscheidende. Vieles, worüber gestritten wird, ist Blabla und wird von Leuten herbeigezogen, wo es auch wieder Blabla ist. Ja, schauen wir wirklich neue Schöpfung zu sein, dass unsere Worte von unseren Taten gedeckt sind. Und so hören wir nun ein wenig Musik.
Radio Horeb und Radio Maria am Freitagnachmittag. Sie hören die Sendung Höre Israel, unsere Vorbereitung auf den Sonntag. Gast und Referent dieser Sendung ist Pfarrer Viktor Hörlimann aus der Schweiz. Er gibt uns eine kleine Auslegung zu den Lesungstexten und zum Evangeliumstext vom kommenden Sonntag, dem 14. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben nun eben vor der Musikpause seine Auslegung zur der zweiten Lesung gehört. Das war die Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater. Und darin geht es ja darum, dass es nicht darauf ankommt, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist. Pfarrer Hürlimann hat gesagt, ob jemand langsam oder schnell den Rosenkranz betet, ob die Lieder in der Kirche alt oder neu sind, sondern es kommt darauf an, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass wir Teil der neuen Schöpfung sind. Wir fahren nun fort mit dem letzten Text vom kommenden Sonntag mit dem Evangelium. Und das ist im Lesejahr C aus dem Evangelium nach Lukas. Wenn Sie zu Hause mitlesen möchten, können Sie das tun. Entweder, wenn Sie einen kleinen Schott haben, ein Messbuch, dann den Teil aus dem Lesejahr C. Das Evangelium finden Sie auf Seite 514. Oder wenn Sie eine Bibel zur Hand haben, können Sie auch dort mitlesen. Das Lukas-Evangelium Kapitel 10, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20. Also das Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20. Dort lesen wir. In jener Zeit suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemand unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede, der ihr ihm wünscht, auf ihm ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet, denn wer arbeitet, hat ein Recht auf seinen Lohn. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilt die Kranken, die dort sind, und sagt den Leuten, das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann stellt euch auf die Straße und ruft. Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie dieser Stadt. Die 72 kehrten zurück und berichteten voll Freude: Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Soweit das Evangelium vom kommenden Sonntag aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, die Verse 1 bis 12 und 17 bis 20. Wir hören auch dazu nun die Auslegung von Pfarrer Höllimann.
Nachdem Jesus die Apostel in den fast gleichen Worten ausgesandt hat, und zwar einige Kapitel vorher und damit auch einige Zeit vorher, schickt er nun auch die 72 Jünger aus, das Reich Gottes zu verkünden. Dabei sollen sie gewaltlos, arm und selbstlos, aber doch entschieden an die Sache rangehen. Wie bei der Aussendung der Apostel kehren auch die 72 Jünger erfolgreich und glücklich zurück. Während bei den Aposteln nicht überliefert wird, wie und was Jesus mit ihnen nach der Rückkehr gesprochen hatte, bekommen wir hier Einblick in die Lebensschule Jesu. Freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Wer waren diese 72 Jünger und weshalb 72? Wir dürfen annehmen, dass Jesus nicht bloß 72 Jünger hatte, sondern dass die Zahl 72 die Fülle symbolisiert, 6 mal 12. Das heißt, es schimmert schon hindurch, die Jünger werden schlussendlich zu allen Menschen geschickt, zu allen Völkern. Jedenfalls gibt es traditionellerweise 70 Heidenvölker. Und einige Textzeugen dieses Evangeliums geben die Zahl der Jünger auch nicht mit 70, mit 72, sondern mit 70 an. Interessant ist der Hinweis, dass Jesus die Jünger in alle Städte und Ortschaften schickt, in die er selber gehen wollte. Die Jünger sind also nicht nur einfach Boten Jesu, sondern müssen sich immer wieder als Vorläufer des Gottessohnes verstehen. Sie werden zu zweit gesandt. Eine schöne Erklärung für die Zweizahl von den Kirchenvätern sagt, dass damit das Doppelgebot angedeutet worden sei. Die Jünger sollen bei der Verkündigung immer wieder daran denken, Gott zu lieben und die Menschen. Aus Liebe zu Gott eben das Reich Gottes zu verkünden und aus Liebe zu den Menschen. Wir müssen aber nicht einmal so weit gehen, um diese auf den ersten Blick vielleicht doch eher eigenartige Weisung zu verstehen. Schließlich könnte ja die Botschaft vom Reich Gottes inner kurzer Zeit viel weiter verbreitet werden, doppelt so schnell zu den Leuten gelangen, wenn jeder dieser 72 Jünger allein hinauszöge. Aber nach Deuteronomium 19,15 galt das Wort von zwei Zeugen. von zwei Zeugen und noch mehr Zeugen, nicht aber das von einer einzelnen Person. Und dazu heißt es schon in der Genesis, es ist nicht gut für den Menschen, allein zu sein. Für die Verkündigung bedeutet das doch, dass es gut ist, bei Misserfolg, aber auch bei Erfolg, einen Gesprächspartner zu haben, der einen entweder bremst oder auch aufstellt, falls nötig, der einen korrigiert oder auch bestätigt. Das ist auch heute noch, 2000 Jahre, nach wie vor dasselbe und nach wie vor gültig. Wie aktuell dieses Evangelium noch heute ist, stellen wir fest, wenn wir weiterlesen. Die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet also den Herrn der Arbeit, der Erntearbeiter in den Weinberg zu senden. Der Arbeiter sind immer zu wenige, immer. Gregor der Große hörte dabei aber nicht nur heraus, dass die reine Zahl der Arbeiter größer sein müsste, sondern auch, dass viele, die eigentlich Arbeiter wären, faktisch einfach zu wenig tun, also faulenzen, statt das Evangelium zu verkünden. Der Rat bittet den Herrn der Ernte ist heute nicht weniger aktuell als früher. Aber wie ist es mit dem Satz, die Ernte ist groß? Ist sie denn wirklich groß? Interessieren sich nicht viele Menschen überhaupt nicht mehr für das Evangelium? Das sind alle, die in der Verkündigung stehen, in ihrem Vertrauen in Gottes Wort gefordert. Der Arbeit ist viele, aber die Ernte? Fakt ist natürlich, dass bei vielen Menschen die Sehnsucht nach dem Reich Gottes, nach dem Frieden, den nur Gott geben kann, nach der Nähe Gottes irgendwie wie verschüttet sind. Da gibt es viel zu tun. Aber es ist auch wahr, dass, wenn all der Plunder und auch manches Vorurteil beseitigt sind, immer wieder Menschen den Zugang zu Jesus finden. Und da gibt es ganz erstaunliche Geschichten. Spannend finde ich den Ausspruch, wenn dort ein Mann des Friedens wohnt, wird der Friede auf ihm ruhen, sonst nicht. Das erinnert an das Wort, wer hat, dem wird gegeben, und wer nicht hat, dem wird auch noch das weggenommen, was er hat. Zudem, wenn wir uns vielleicht bereits an der Weisung gestoßen haben, niemanden unterwegs zu grüßen, dann verstehen wir hier, es geht nicht darum, unfreundlich zu sein. Unfreundlich wäre niemandem, das Shalom anzubieten, den Frieden. Also es geht darum, Prioritäten richtig anzusetzen. Vorrang hat die Verkündigung des Gottesreiches. Der Verkündiger darf sich durch nichts und niemanden aufhalten lassen. Und wenn man sich vor Augen hält, dass eine Begrüßung damals so richtig ausgiebig war, dass es nicht einfach beim Tschüss und Hoi oder was auch immer blieb, dann begreift man dieses Wort auch besser, niemanden auf dem Weg zu grüßen. Nochmals, der Verkündiger soll nicht unhöflich sein, sondern ganz konzentriert in seine Aufgabe, auf seine Aufgabe hin. Kehren wir nochmals im Text zurück. Jesus verbietet Geldbeutel, Vorratstasche und Schuhe. Damit macht sich der Bote ganz abhängig von der Vorsehung Gottes. Denn er hat nicht einmal eine Tasche, um eventuelle Almosen reinzustecken. Er kann überhaupt nichts mitnehmen. Ohne Geld konnte sich der Verkündiger nicht einmal eine Unterkunft leisten. Er war ganz abhängig von den Menschen, die ihn aufnahmen. Das Schuhverbot geht zusammen mit dem Hinweis auf die Wölfe. Missionsarbeit ist nichts für ängstliche, verweichlichte oder selbstsüchtige Naturen. Jesus nennt die Verkündigung Arbeit. Der Lohn ist zunächst einfach Kost und Logis. Dabei soll sich der Missionar keine Gedanken darüber machen, was er da zu essen bekommt. Ob da schon ein Hinweis vorliegt, Dass die jüdischen Speisevorschriften aufgehoben werden, sei dahingestellt. Die Frage lautet jetzt für uns: Worin besteht eigentlich die Verkündigung? Die Boten sollen den Frieden anbieten, sie sollen also grüßen. Sie sollen die Kranken heilen und dann schlussendlich die Nähe des Reiches Gottes ankündigen. Ein Dreischritt: Gruß, Kranken heilen, Verkündigung. Ein wichtiger Hinweis: Freundlich sein, etwas tun und dann reden. Kommt keine Aufnahme zustande, dann sollen die Boten weggehen, also sich nicht auf irgendeine Diskussion einlassen. Auf eine Diskussion, die dann doch nichts bringt. Wie bereits erwähnt, kehren unsere 72 Verkündiger nach ihrer Tätigkeit glücklich und zufrieden heim. Jesus nimmt ihre Berichte entgegen und sagt: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Doch ergänzt und korrigiert und läutert Jesus die erste Euphorie mit dem Wort: Freut euch, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Wenn wir uns fragen, wer sind denn die Verkündiger heute, dann kommt uns sicher, gerade heute, wo die neue Enzyklika rausgekommen ist von Papst Franziskus, der Papst in den Sinn. Der Papst ist der erste Verkündiger der frohen Botschaft. Dann natürlich die Bischöfe, dann die Priester, dann die Diakone, die Ordensleute, die Erwachsenenbilder, die Katecheten, Religionspädagogen, die Religionslehrer und dann auch die Eltern, die Großeltern, im Grunde genommen alle. Wir alle, die wir getauft sind, sind irgendwie Verkündiger dieser frohen Botschaft. Das ist wichtig. All das, was wir jetzt von den 72 Jüngern gehört haben, gilt irgendwo auch für uns. Und ich will nur einige Stichworte rausnehmen, um das Ganze zu aktualisieren. Es wird da von Wölfen gesprochen. Das heißt, wir müssen uns überhaupt keine Illusionen machen. Verkündigung ist immer ein wenig schwierig. Das ist so. Wenn es heißt, keinen Geldbeutel, keine Tasche, dann heißt das auch, aus der Verkündigung hast du nicht zu profitieren. Das ist noch schwierig dann und wann, vor allem wenn man daraus lebt, wenn man davon lebt, also Geld bekommt für die Verkündigung. Aber es heißt in mehreren Dokumenten, dass gerade zum Beispiel die Priester nicht ein Vermögen sich zulegen dürfen. Dürfen sie nicht. Wenn das immer befolgt würde, wäre es vielleicht auch dann und wann besser. Für Eltern, ja, die Kinder geben ihnen sicher kein Geld, wenn sie ihnen die Geschichte von Jesus erzählen. Aber vielleicht erwarten die Eltern dann, dass die Kinder sie mehr lieben. Einfach verkündigen, ohne Hintergedanken, dass es mir dann besser geht. Dann heißt es, Frieden anbieten. In der Esoterik kommt dann oft, wir müssen dem und dem Licht schicken. Na gut, kann man ja. Aber warum schicken wir nicht Jesus? Warum schicken wir nicht das Gebet? Warum schicken wir nicht den Segen, den wir halt können? Und da müssen wir überhaupt nicht kleinlich sein, nicht irgendwie berechnend. Wir können sehr viel Segen schicken. Und wir müssen uns auch keine Gedanken machen, dass dieser Segen nutzlos sei. Das heißt, wenn es nichts nützt, kommt er halt zurück. Ist auch gut, oder? Und hoffen wir, dass er eigentlich nicht zurückkommt, sondern dass er dort ankommt und bleibt. Und es heißt ja nicht einfach segnen, sondern es heißt eigentlich Frieden anbieten. Und man kann nur Frieden anbieten, wenn man ihn selber hat. Verkündiger, seien sie nun die Großeltern, sei es nun der Papst, müssen sich um den Frieden bemühen, und zwar um den Frieden Gottes. Das ist eine ziemlich große Aufgabe. Und dann noch etwas, was immer wieder wichtig ist. Zuerst die Werke und dann die Worte. Kein Blabla. Also eben, wie es Paulus sagen konnte. Im Grunde genommen müssten wir das alle sagen können von uns. tragen die Male, die Zeichen Gottes, die Stigmata. Irgendwie, unser Glaube ist nicht einfach ein Honigkuchenglaube, sondern ist ein Glaube, der auch dann und wann ein Opfer auf sich nimmt. Und schlussendlich etwas für uns alle sicher immer wieder wichtig. Natürlich, die Verkündigung kommt nicht immer gut an. Und es wird bei uns nicht so sein, dass wir immer glücklich heimkehren und sagen, ach, ist das schön, uns haben alle bösen Geister gehorcht, wir konnten alle Kranken heilen und, und. Wenn Jesus da sagt, freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind, dann ist das eine Aufgabe für alle. Unsere Freude besteht nicht darin, dass wir Erfolg haben. Wenn wir Erfolg haben, haben wir sicher Freude, sollen wir auch. Gott will uns nicht traurig, aber wir sollen uns immer wieder um die eine Freude bemühen, nämlich um den Gedanken und die Wahrheit, unsere Namen sind im Himmel verzeichnet. Dieser Text gibt also ziemlich viel her für uns alle und es ist sicher kein Text, wo, habe ich jetzt vorhin auch gemacht, wegen kleinen Hinweis, Vermögenspriester, wo wir einfach auf die anderen schauen, sondern es ist ein Text, der mich an etwas angeht. Ich, wo auch immer ich stecke, wo auch immer ich bin. Und so wollen wir, um das Ganze zu vertiefen, noch etwas Musik hören.
Wir sind in der Höre Israel-Sendung, in der Sendung, in der wir uns auf die Texte des Sonntags vorbereiten, in der wir ganz besonders auf die Lesungen und das Evangelium des kommenden Sonntags blicken. Gast und Referent dieser Sendung ist Pfarrer Viktor Hürlimann aus der Schweiz. Wir haben nun eben seine Auslegung der Texte gehört. Das ist zum einen die erste Lesung aus dem Buch Jesaja. Die zweite Lesung ist aus dem Brief des Apostels Paulus an die Galater und das Evangelium aus dem Evangelium nach Lukas. Herr Pfarrer Hürlimann, jetzt zum Ende noch so eine Synthese vielleicht aus diesen drei Texten. Ich habe mir jetzt bei jedem Text vielleicht, geht es da jedem so ein paar Sachen angestrichen, die einem so besonders ins Auge fallen. Das war bei mir jetzt zum einen dieses Freut euch mit Jerusalem, was Sie auch betont haben. Also man soll sich auch freuen, das darf man auch. Und das Zweite in der zweiten Lesung, dass es kommt nicht darauf an, ob einer beschnitten oder unbeschnitten ist, sondern darauf, dass er neue Schöpfung ist. Und im Lukas-Evangelium habe ich mir dann angestrichen, geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Dann habe ich mir gedacht, was muss das für ein Mensch sein? Also das ist doch irgendwie in den Augen der heutigen Welt verrückt, oder? Also erstmal dieses geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe und dann freut euch aber drüber. Und im Endeffekt, ja, das, was zählt, ist ja, dass ihr schon dieser Teil der neuen Schöpfung seid. Also was...
Dann haben Sie ja schon die Synthese, schön. Ja gut, also ich meine, man kann es ja, es sind, wenn man ja überlegt, was ist da gemeinsam? Es ist einerseits sicher eben die Freude, es kommt zweimal vor, also das kommt bei Jesaja vor, es kommt eben auch im Lukas-Evangelium vor. Freut euch darüber. Eben, genau, worüber soll man sich freuen? In Jesaja ist so ziemlich klar, man soll sich freuen, weil Gott den Frieden schenkt, diesem Jerusalem. Und hier soll man sich freuen im Lukas-Evangelium, dass die Namen im Himmel verzeichnet sind. Und das schenkt einem dann auch den Frieden. Und man darf ja nicht meinen, es gehe hier irgendwie um abenteuerlustige Entdecker und Konquistadoren, die aufgerufen werden hinein ins Getümmel und dann vielleicht mit vielen Wunden zuletzt noch ein Denkmal zu bekommen. Nein, das Ganze geht natürlich zuerst einmal darum, den Frieden zu haben. Also ich kann ja nur das weitergeben, was ich habe. Und sind so, wenn es da heißt, freut euch, dann ist das nicht einfach, freut euch einfach so wie bei einer Gaudi, was irgend auf einer Wiese ein Bierfass angestochen wird, sondern es geht darum zu wissen, ich bin von Gott geliebt, mein Name ist im Himmel verzeichnet und das ist natürlich jetzt übertragen, Gott kennt mich wirklich, kennt mich durch und durch. Und aus diesem Frieden heraus, aus dieser Gelassenheit heraus, und da steckt sich dann wieder mit dem Galaterbrief, kann ich nicht anders als den Frieden versuchen weiterzugeben, eben das Reich Gottes zu verkünden. Also das ist so ein bisschen die Synthese. Und vielleicht doch noch, um den Galaterbrief noch mehr einzubauen, ich habe das sicher auch schon an anderer Stelle gesagt und die einen wissen das auch, eigentlich ist immer die zweite Lesung so etwas wie ein Hinkebein, im Sinn von, das ist eine Bahnlesung, man liest einfach entweder aus den Apostelbriefen oder aus der Offenbarung und hat zuerst einmal nichts zu tun mit dem Evangelium, das ist nicht abgestimmt, aber es ist immer der gleiche Herr, der da spricht. Und das dürfen wir jetzt sicher so anwenden. Ich bin gekreuzigt dieser Welt und die Welt ist mir gekreuzigt. Das heißt, ich muss die Freude eben nicht in der Welt suchen, das vergeht sowieso, sondern ich muss sie suchen im Herrn, eben wie der Paulus. Eben, er hat die Bundmale, die Male Christi an seinem Leib. Und das sagt dann schon ziemlich viel. Also Verkündiger, der einfach die Freude in der Welt sucht und vielleicht auch die Freude in der Anerkennung, ja, jetzt hat er wieder gut geredet oder der kann das schon noch gut, er singt gut vor und man versteht ihn sogar. Das ist noch so religiös motiviert, das sein mag, aber das ist dann einfach auch irgendwo nur Blabla.
Ja, das ist ein großer Anspruch, der da erhoben wird, aber zeigt, man muss nicht... Man braucht keine drei Menschen für jeden Text vom Sonntag, einen Menschen, der irgendwie anders ist, sondern eben, dass man das verbinden kann, eben gerade diese Freude, die dann doch tiefer geht und hält, wenn man dann als Schaf mitten unter den Wölfen steht. Genau. Ja, Herr Pfarrer Höllimann, herzlichen Dank für diese Gedanken, für diese Vorbereitung auf den kommenden Sonntag. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Sendung Höre Israel zur Vorbereitung jetzt auf den kommenden Sonntag, auf den 14. Sonntag im Jahreskreis. Wenn Sie sich da noch eingehender darauf vorbereiten möchten, vielleicht möchten Sie diese Sendung noch einmal hören oder sich mit den Texten beschäftigen. Die Texte finden Sie entweder im Schott-Messbuch, wenn Sie eins haben, zum Mitlesen. Das gibt es übrigens auch im Internet, das kann man ganz einfach googeln. Wir sind im Lesejahr C und dort finden sich die Texte zum kommenden Sonntag oder wenn Sie eine Bibel haben, das war jetzt die erste Lesung Jesaja Kapitel 66, dann die zweite Lesung Paulus an die Galater Kapitel 6 und das Lukas-Evangelium Kapitel 10. Am Ende der Sendung aber, Herr Pfarrer Höllimann, Ihnen herzlichen Dank. Ich möchte Sie jetzt noch um ein Gebet und Ihren priesterlichen Segen bitten.
Gott, unser Vater, du hast uns deinen Sohn gesandt, der uns nicht nur die Nähe, deine Nähe, deine liebende Nähe geoffenbart hat mit schönen Worten, sondern auch vor allem mit seinen Taten. Er hat Kranke geheilt, Lahme gehend gemacht, Tote auferweckt. Er selber ist am Kreuz gestorben, aber er ist auch auferstanden. Hilf auch uns, dass wir dein Wort nicht nur vernehmen, nicht nur schön finden und nicht nur schöne Worte machen, sondern immer wieder diesen Glauben leben, damit die Menschen glauben können. Glauben an deine Liebe, an deine Nähe. Darum bitten wir im Heiligen Geist durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und so segne und behüte euch, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Höllimann, und Ihnen alles Gute und einen gesegneten Sonntag. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs geistige Dabeisein bei dieser Sendung auf den kommenden Sonntag hin. Ich darf Ihnen auch ein schönes Wochenende, ein erholsames Wochenende wünschen und natürlich dann einen gesegneten Sonntag, in dem Sie vielleicht die Texte der Liturgie dann in einem ganz anderen Licht hören können. Es verabschiedet sich von Ihnen Regina Frey.